Folge 256. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Katharina Leder.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Hi, eigentlich wollte ich ein bisschen mehr noch zu dir sagen. Du bist die Gründerin von Le Move, ein Management für Athletinnen. Darüber sprechen wir heute. Richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ich da auch da sein darf und mal auf dieser Seite des Mikros Platz nehmen darf.
Genau, weil normalerweise neben deiner Arbeit machst du selbst auch noch einen Podcast, über den wir heute noch sprechen werden. Wir kennen uns ja eigentlich schon ein bisschen länger, beziehungsweise wir haben uns in den letzten 10 Jahren ein paar Mal gesehen auf der Uni damals noch, während dem Studieren. Und dann durch den Verein Wir Frauen im Sport haben wir uns endlich mal ein bisschen besser kennengelernt.
Genau, ja.
Und davor haben wir kurz mal über Podcast geplaudert, einmal am Nachmittag. Mhm. Schon langsam tut sich ein bisschen was in der Sportwelt, vor allem halt auch mit Frauen im Sport. Finde ich ziemlich lässig. Und du bist da mittendrin, statt nur dabei.
Genau.
Über alles werden wir heute sprechen. Ich habe mal gedacht, ich mache eine Folge mit dir. Nicht nur, weil das Thema hochaktuell und interessant ist, sondern ich bin so oft im Gym, Kampfsportgym, trainiere selber sehr viel. Und das sind Kämpferinnen, die zu mir kommen und die sagen, hey Silvana, kannst du bitte mir helfen? Ich würde gern in ein Fernsehinterview mir vorkommen. Ich würde gern in die Zeitung kommen. Was du wie zu Podcast-Interviews kommen? Ich brauche mehr Reichweite. Ich brauche ein bisschen so Unterstützung, dass in die Medien reinkommen. Hast du ein paar Tipps? Wie kann ich denn das machen? Und wie ich das erste Mal halt für solche Sachen halt angesprochen worden bin, habe ich mir gedacht, ist das nicht die Arbeit von dem Manager von der Person? Ich bin ja kein Manager, ich bin ja Journalist und Journalisten machen KPR-Arbeit eigentlich. Und ich habe dann trotzdem immer geholfen und Tipps gegeben und gesagt, wenn ich du wäre, würde ich das so und so machen. Ich würde mich da und da melden, habe Kontakte ausgetauscht und alles, auch von Medienleute, von Journalisten und so. Und ja, und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ich immer wieder kriege ich Anfragen. Und jetzt habe ich gedacht, weißt du was, ich frage einfach auch wirklich eine Expertin, die sich wirklich auskennt in dem ganzen Thema, mit Medienarbeit, mit Sportmanagement, wie das alles abläuft. Und das bist du, Katharina, du bist da voll drinnen. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht reden wir ein bisschen über Kampfsport natürlich. Du hast deinen Podcast schon ein bisschen angeteasert. Dein Podcast heißt Strong and Seen. Du hast das schon seit ein paar Jahren jetzt gemacht. Und wie hast du deinen Podcast aufgebaut? Warum? Und erzähl einmal, wie so dein Format ist und wer da alles vorkommt.
Mhm. Ja, voll gern. Grundsätzlich, ich finde es total wichtig, dass sie auch bei dir mal nachfragen, die Athleten und Athletinnen, weil ich finde es immer ganz schön, tatsächlich auch aus dem Sportjournalismus auch zu hören, wie bräuchert denn ihr überhaupt die Infos und so. Also super Inhalte. Ich glaube, du untermauerst ein bisschen deine Expertise, die ihnen auch weiterhelfen kann. Zu meinem Podcast. Genau, er ist staffelweise aufgebaut. Ich habe im März 2024 angefangen mit der ersten Staffel. Und um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, gibt es im Frühling und im Herbst immer eine Staffel, quasi zwischen den Hochsaisonen vom Sommer und vom Wintersport. Und es ist so, dass in jeder Staffel ungefähr 8 bis 10, 11 Athletinnen sind aus den unterschiedlichsten Sportarten und da von sich, von ihrer Geschichte, von ihren Erfahrungen erzählen. Warum mache ich das Ganze? Du hast es eher schon gesagt, es sind ganz wenige Frauen im Sport oder auch oft in den Medien ersichtlich. Und mir ist auch in den Recherchen immer wieder aufgefallen, man muss wirklich aktiv suchen oft, dass man die Athletinnen findet. Und sie haben so unfassbar viel schon geleistet oder sind gerade mittendrin, unfassbar tolle Sachen zu leisten. Und ich finde es einfach wichtig, dass sie da eine mediale Bühne kriegen. Von Wien bis nach Vorarlberg, vom Nachwuchs bis zur Sportikone, vom Randsport bis zum Super-Extremsport. Einfach mal so ein schönes, buntes Potpourri an Sportarten. Und die Geschichten sind einfach richtig cool und richtig schön. Und man merkt, sie haben oft parallele Herausforderungen, ähnliche Erfahrungen. Und ist auch schön zu sehen, dass einfach die Athletinnen untereinander sich da recht viel auch mitgeben können. Und dass man mal sieht, okay, wie haben sie es denn überhaupt gemacht? Wie hat es die eine aufgebaut? Wie funktioniert das in dem anderen Sport? Ist immer wieder ganz schön. Genau.
Ist vielleicht für dich ja ziemlich gut als Managerin, dass man einen richtig guten Einblick bekommt an die verschiedenen Sportarten und was es so braucht und wo so die wichtigen Punkte sind, wo man ansetzen muss.
Die ideale Zielgruppenrecherche, hast du recht.
Finde ich echt cool. Das ist schon lässig. Und die richtige Zielgruppe hast du diese Woche auch angesprochen, nämlich du hast im Interview gehabt die Boxerin Michaela Kodaskova. Wir haben sie auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt und die boxt eben dieses Wochenende in London. Wenn die Folge rauskommt, hat sie schon geboxt und hoffentlich den WBO-Titel geholt. Wie war denn das Interview mit ihr und wie ist es mit Kampfsportlerinnen zu arbeiten?
Das Interview mit ihr war super entspannt. Also so eine angenehme Persönlichkeit, total entspannt, wie einfach dieses Gespräch auch verlaufen ist. Ich hatte so per se vorher noch gar nicht so viel Kontakt jetzt mit Kampfsportlerinnen. Und da mal von ihrer Seite zu hören, wie ist sie denn da in den Sport reingekommen? Das war ja gar nicht so, dass sie da in den Leistungssport geboren ist quasi, sondern sich eher mehr das zufällig ergeben hat und sie in so eine Leidenschaft reingekippt ist und das dann zu ihrem Business gemacht hat. Und diesen Weg mit ihr zu besprechen und zu schauen, wie hat's das gemacht? Wer hat ihr denn da geholfen auf dem Weg? War total spannend für mich zum Hören. Ja,
das stimmt. Weil die hat schon, vor allem halt auch mit der Sprache und so, das stelle ich mir auch so schwierig vor. Du kommst dann von einem anderen Land und alles, musst erst einmal eingewöhnen in Österreich und dann halt noch in so einer Sportart, die echt hart ist. Die hat sich durchgeschlagen, ja. Wortwörtlich.
Ich habe es jetzt echt klug gemacht, weil sie ja gesagt hat, sie hat versucht, irgendwie ein soziales Umfeld aufzubauen und wo geht's leichter als im Sport? Ja, ja, eh klar. Also das war, finde ich, ein sehr smarter Move und total schön, dass sie halt da wirklich auch in diesen Bounce Club gekommen ist, wo sie so herzlich aufgenommen worden ist und wo man sie so supportet hat auf dem Weg. Und genau das braucht's. Man braucht einfach auch für junge Athletinnen diese Bestärkung im Umfeld. Es ist die Michaela, eine Athletin, die ist einfach mit einer gewissen Reife auch in diesen Sport reingekommen. Die ist nicht ganz jung da reingewachsen. Die hatte vielleicht auch schon eher ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in dem Sinne. Aber gerade junge Athletinnen, die sich das Ganze aufbauen, finde ich, brauchen einfach Bestärkung. Brauchen jemanden im Umfeld, der sagt, ja, Lavant, go for it, mach das. Wenn du Lust hast, da was draus zu machen und einfach auch dein sportliches Potenzial gegeben ist, dann geht das. Dann kann man da schon was draus machen. Und ich glaube einfach, dass es ganz oft noch ein bisschen mitschwingt, na, Leistungssport ist nicht lukrativ, na, lern lieber was Gescheites, sicher dich ab, all diese Dinge, weil man vielleicht auch nicht genau weiß, wie man sich stabil aufbauen kann. Wie arbeite ich denn, wie du schon gesagt hast, wie arbeite ich denn mit den Medien? Wie sorge ich denn dafür, dass sie über mich schreiben, dass ich eine gewisse Plattform habe? Wie baue ich denn mein Social Media auf? Wie nutze ich das denn auch für Kooperationen? Also all diese Dinge sind ja Bereiche, mit denen sich eine Athletin per se wahrscheinlich nicht in erster Linie beschäftigen möchte oder kann, aber sie auch nicht ganz auslassen kann oder zumindest dann wen braucht, der sagt, hey, beschäftig dich mal damit, schau dir mal das an, fang rechtzeitig an, bauen wir das effizient auf, Kapazitäten sind begrenzt. Also so Hints, ja, wären, glaube ich, schon wichtig, dass man die von Anfang an auch einfach mitkriegt.
Ja, das stimmt. Wenn du so als Managerin so ein bisschen einen Einblick bekommst in den Kampfsport, was ist so dein erster Gedanke gewesen zu dem Ganzen? Hast du so Ideen schon gehabt? Ist es so ähnlich zu anderen Sportarten oder ist Kampfsport doch ein bisschen eine eigene Sache im Management?
Ich glaube, dass jede Sportart so ein bisschen die eigenen Bedingungen mitbringt. Mhm. Beim Boxen per se, was mir da halt recht groß aufgefallen ist, ist, dass du ja die Verteidigungskämpfe hast, die Titelverteidigungskämpfe, dass da ja auch eigene Summen immer wieder auch im Spiel sind. Das würde ich sagen, ist schon relativ charakteristisch. Das heißt jetzt nicht bei allen Sportarten. Mhm. Die Gemeinsamkeiten, die mir auffallen, sind immer, dass du eine Struktur oder beziehungsweise eine gewisse Strategie für dein Business brauchst. Also ich kann es ganz gerne jetzt auch wieder an der Michaela erklären. Ich finde, sie hat das schön gemacht. Du hast nicht immer Förderungen, auf die du dich verlassen kannst. Du hast nur begrenzt Zeit für gewisse Kooperationen. Das heißt, du musst dir irgendwie ein System überlegen, wie kannst du den Sport finanzieren? Wie kannst du verschiedenste Einkommensströme schaffen, damit du den Sport als Lebensmittelpunkt hast und damit dein Leben auch finanzieren kannst. Sei es jetzt, dass die Michaela Trainingsstunden gibt, eben diese Titelkämpfe hat, wo sie das verteidigt, dass sie Kooperationen hat, dass sie die Kooperationen auch auf Social Media hat. All das sind so verschiedene Ströme und Bereiche, wo gewisses Geld fließen kann, die du letztendlich brauchst, damit du es langfristig finanzieren kannst. Die Michaela wird eine Wohnung haben, wo sie Miete zahlen muss, die wird was essen müssen, wo sie was zahlen muss, die wird andere Bereiche haben, die sie, wenn sie die nicht machen kann, sei es jetzt ihre Website-Betreuung oder ähnliches, vielleicht auslagern muss und da einfach was zahlen muss. Und das sind schon Bereiche, die sind in allen Sportarten gleich. Du brauchst die Reichweite, du brauchst einfach diese Strategie, wie du dein Geld einnehmen möchtest, damit du dich auf den Sport fokussieren kannst. Und dann gibt's eben zusätzlich diese Charakteristika, wie vielleicht gibt's Preisgeld, vielleicht gibt's Geld bei Titelkämpfen, also so Zusatzbereiche. Aber das sollten eher dann nicht die, das sind ja eher mehr dann so die Add-ons.
Ja.
Ich sag's immer ganz gern wie es gibt bei vielen Bereichen Förderungen, aber wenn deine Förderung deine Basis ist, dann ist das Haus auf wackeligen Beinen, weil Förderungen hat man nicht im Griff. Da kann sich sein, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, dass sie sind leistungsbezogen. Das heißt, du musst einfach gewisse Performance erbringen. Wenn da eine Förderung wegfällt und das für dich existenzbedrohend ist, dann sollte es nicht so sein. Und da sind eigentlich die Sportarten sehr, sehr ähnlich.
Ich glaube, das
gibt natürlich manche, wo mehr Geldspiel ist als im anderen, aber ja.
Ja, ich glaube, was vielleicht beim Kampfsport noch ein bisschen dazukommt, ist einfach, dass es vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung sein könnte, die Kämpfer zu Kämpferinnen zu vermarkten, weil du diese Vorurteile oft dann noch hast in verschiedenen Sportarten im Kampfsport. Dass sie sagen, na, es ist zu brutal, nee, wieso macht eine Frau Kampfsport, warum boxt jemand? Ja, das ist, glaube ich, noch manchmal ein bisschen schwierig auch, dass viele das nicht ganz verstehen oder vielleicht da das gar nicht so unterstützen wollen, weil sie sich denken, na, das ist so ein brutaler Sport.
Ja, ich glaube, es ist trotzdem ja die Athletin im Fokus. Das heißt, die Athletin selber vertritt ja eigene Werte. Und als Athletin im Kampfsport ist man schon relativ outstanding mittlerweile noch. Also es ist schon auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal als Kampfsportlerin, sich die Bühne zu holen. Und man will ja auch nicht mit allen Firmen kooperieren. Man hat ja eh auch nur gewisse Kapazitäten, gewisse Werbeflächen, gewisse Zeit. Und ich glaube schon, dass es einige Firmen gibt, die sagen, hey, ich finde das leiwand, was du machst und wir verknüpfen das. Also ich persönlich würde jetzt kein Problem sehen. Ich sehe schon, dass es eine Herausforderung ist. Aber oft ist es ja, also ich glaube, was du jetzt zum Beispiel auch ansprichst, ist, dass man dann sich da die Reichweite holt, dass es eher mehr aneckt, dass es negative Kommentare gibt. Also solche Bereiche. Lustigerweise ist ja auch oft das, was die Leute irgendwie irritiert, das, was sie sich dann anschauen. Also im Grunde hast du ja dann schon auch eine Bubble, die du erreichst oder ja. Leute, die du erreichst und andere, die du inspirierst, weil es ja sowas Außergewöhnliches ist.
Ja. Was bei Kampfsportlern auch oft ist, bei anderen Sportarten auch so, bei Kämpfern ist es ganz extrem. Die haben oft einfach nur während der Zeit, wo sie wissen, jetzt in 2 Monaten ist der Kampf, bis dahin versuchen sie so viel Social Media zu machen wie möglich, so viele Sponsoren zu finden wie möglich. Und dann hast du einfach diesen Zeitraum von ein paar Wochen, wo du so viel wie möglich eigentlich Management machen solltest, um die zu zeigen, auf Social Media Sachen zu machen. Und dann hast du aber trotzdem noch vor allem Kampfsport diesen Weight Cut, wo du sehr müde bist, du kannst dich eigentlich auf nichts mehr konzentrieren, weil du musst Gewicht machen in diese Wochen und so. Da kommt so viel zusammen und dann hast du noch Medientermine und alles sind überfordert. Podcast-Interviews kommen auch noch dazu und das ist extrem viel einfach für Kämpfer auf einmal. Und dann haben sie oft einfach kein Geld für eine Managerin oder für einen Manager, versuchen alles allein zu machen und da bleibt dann so viel auf der Strecke. Hast du ein paar Tipps für solche Kämpfer, die gerade am Anfang stehen, wo es halt richtig zart noch ist, die alles selber machen müssen? Hast du da ein paar Tipps, wie man als Kämpfer am Anfang, als Kämpferin am Anfang gut über die Runden kommt?
Ja, Tipp 1, Sponsoring nicht so kurzfristig sehen. Also wenn ich 2 Monate habe, um Geld aufzutreiben und da irgendwie viel präsent zu sein, weil ich jetzt Sponsoren für diesen einen Kampf brauche, dann wird es auf jeden Fall zart. 2 Monate ist wahnsinnig kurz. Für Kooperationen, gerade wenn das in Unternehmen landet, wo vielleicht mehrere Ebenen, Hierarchien sind, wo das durchlaufen muss, bis da eine Entscheidung getroffen wird, ist das viel zu kurz. Also gerade bei sowas, das langfristig sehen. Lieber selber eine gesunde Balance finden, wie ich meine Akquisearbeit oder auch die Professionalisierung einfach übers Jahr hinweg permanent aufbauen kann und permanent was dafür machen kann und nie so punktuell. Gerade wenn ich mich selber positioniere oder meine Reichweite ja auch aufbaue, das geht ja nicht von heute auf morgen. Also kann schon sein, dass man vielleicht am Anfang da mal investieren muss oder einen Kampf mal vielleicht keine Kooperationen hat, aber über die Dauer hinweg sich das ja dann ausbalancieren sollte. Ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es wird am Anfang, egal in welchem Sport, so sein, dass du auf kein Management zurückgreifen kannst. Oft haben die Leute Gedanken beim Management, ich brauche das Management, weil ich brauche die Kontakte und ich brauche den Zugang zu den Firmen, weil dann kriege ich Kooperationen. Aber das beginnt ja schon viel, viel früher. Also wenn ich als junge Athletin da bin oder als Athlet, baue ich mir ja mein Social Media auf, meine Reichweite mal auf. Ich schaue mal, wie meine Unterlagen ausschauen, wie ich da professionelle Punkte und Akzente setzen kann und damit ich dann im Endeffekt auch Kooperationen kriegen kann. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich oder mit dem Umfeld umgibt, dass man all die Bereiche mal, oder dass man zumindest mal weiß, okay, was wäre denn wichtig, womit muss ich mich befassen? Und wenn es dann soweit ist, dass ich Kooperationen habe oder Medientermine, die ich irgendwie jonglieren muss oder so, und ich grundsätzlich kein strukturierter Mensch bin oder große Deals aushandeln muss, dann kann ich ja schon auf ein Management zurückgreifen. Aber es ist in den seltensten Fällen so, dass eine Nachwuchsathletin schon ein Management hat und nichts mehr tun muss. Also tun muss ich immer was. Darum, da werde ich nicht drum rumkommen.
Das stimmt. Ich glaube nur, dass die meisten gar nicht dran denken, dass ihnen das gar nicht bewusst ist, dass sie glauben, mit ein paar Insta-Stories und ein paar Posts vom Training reicht das eigentlich schon. Und es werden wohl hoffentlich Leute kommen und ihnen da finanzielle Unterstützung geben. Nur, dass das halt einfach zu wenig ist, ja, wissen wir, weil wir drüber reden und uns schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Aber die meisten wissen es eben nicht und die kommen erst in Jahren drauf, schön langsam, Step by Step, was es alles braucht, was sie für Mappen brauchen, für Unterlagen, wie sie zu Firmen kommen und sonst irgendetwas, ja. Und da ist ja gut.
Ja, da hast du absolut recht, ja.
Ja, voll, da ist ja gut, weil du hast ja eine super Agentur für österreichische Leistungssportlerinnen eben gegründet, die Le Move Agentur. Wieso, kann man es eh gut vorstellen, aber wann und was war so der Auslöser dafür, dass du dann gesagt hast, weißt du was, ich mache jetzt eine Agentur und die hilft den Mädels und Frauen da draußen, die im Leistungssport noch ein bisschen mehr auserholen wollen.
Also wir haben uns ja auf der Sportuni kennengelernt und haben gemeinsam Sportwissenschaften studiert. Und ich habe da, rückblickend kann ich das ja jetzt sagen, und auch bei meinem Sport- und Eventmanagement MBA, bei sämtlichen Seminararbeiten oder Bachelorarbeit, Masterarbeit, was auch immer, tatsächlich immer wieder die Perspektive von Frauen im Sport beleuchtet und bearbeitet. Und rückblickend denke ich mir, aha, das wird mich wohl immer schon interessiert haben, das wird schon immer ein Thema für mich gewesen sein, weil ich mich da beschäftigt habe mit den Motivationsgründen, also geschichtliche Entwicklungen im Sport. Ich bin normalerweise nicht so der Geschichte-Freak, also das ist schon was Besonderes, wenn ich mich freiwillig mit Geschichte befasse. Bis hin zum Gender Pay Gap im Fußball, das war meine Masterarbeit. Und da habe ich mir dann schon gedacht, boah, puh, es rennt echt nicht so leiwand eigentlich für Athletinnen, wenn man mal genauer hinschaut. Und habe dann über einen Sommer einfach ein paar ehrenamtliche Projekte begleitet. Ich war Trainerin im Fußball bei einem U9-Team und habe da auch immer wieder gemerkt, ja, für die ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die da jetzt Fußball spielen oder dass sie sich da so den Platz nehmen. Und wie schnell sie sich auch da schon haben einschüchtern lassen, wenn das Burschenteam da war und wir gegen die gespielt haben. Und ich dachte mir, Wahnsinn, die sind eigentlich 7 Jahre alt und werden schon so zurückgedrängt. Und habe auch eine Athletin begleitet beim Race Around Austria. Das ist ein Radrennen, wo sie mit dem Fahrrad um ganz Österreich fährt. Und da war sie tatsächlich dann auch in der Zeitung. Da hat sie einen Artikel bekommen, weil sie hat das Rennen gewonnen.
Wow.
Und wurde allerdings auf ihren Mann reduziert. Also es ist gestanden, die Frau des ehemaligen Rudermeisters. Und er war sogar mit Bild abgebildet. Und es war ganz witzig, weil eigentlich als Team haben wir uns gefreut. Hey, cool, Lavan, sie ist auf der Titelseite und ist ein Artikel drin. Und im Nachgang habe ich mir gedacht, wow, geht halt eigentlich gar nicht.
Ja, also
fand ich ganz schlimm und habe da einfach nochmal genauer geschaut. Da war ich tatsächlich gerade auf Jobsuche und war so, in welcher Agentur kann ich anfangen? Wie kann ich da einsteigen? Ich würde gerne näher an den Athletinnen dran sein, wie zum Beispiel eben die Athletin beim Radrennen begleiten. Also sie dahingehend unterstützen, dass sie solche Träume auch verwirklichen können. Dass sie sagen, ich mache jetzt diesen Weg, ich mache jetzt den Weg der Leistungssportlerin mit dem Ganzen drumherum. Und da gibt es halt sehr viele Baustellen, sage ich jetzt einmal, wo sie nicht wissen, wie sie tun sollen oder wie sie zu Medienterminen kommen, wie sie sich selber in den Medien präsentieren können, wie sie Kooperationen finden etc. Und das war ein bisschen dann so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, scheinbar gibt es so eine Agentur nicht, die sich auch auf Mädels und Frauen spezialisiert hat. Wir sind in einer Welt, wo leider noch nicht Geschlechtergerechtigkeit Tagesordnung ist. Scheinbar brauchen wir etwas, um die Athletinnen mehr zu supporten, dass sie den Weg auch einschlagen können, weil auch unser Nachwuchs ist scheinbar noch nicht so weit, dass er sagt, das ist was ich machen kann. Also das Bild der Leistungssportlerin ist ja auch beim Nachwuchs nicht sehr präsent. Und es war relativ schnell auch dann schon die Idee des Podcasts geboren, weil ich mir dachte, man muss ja auch die Vielfalt der Sportarten abbilden, weil ich werde aus keinem Mädel eine Profifußballerin machen, die vielleicht eigentlich eine Leidenschaft fürs Ringen hat und aber nicht weiß, dass es Ringen gibt oder das noch nie ausprobiert hat. Also ich muss ihnen schon auch die Möglichkeit geben, mal durchzuprobieren, damit wir das Talent ja auch überhaupt entdecken können.
Vor allem ist es halt auch echt arg wie oft es heute noch passiert, in den Medien die Berichterstattung, wo die Frauen wirklich auf etwas reduziert waren. Sind jetzt gerade erst wieder Olympische Spiele, die niederländische Eisläuferin, die dann nur als Freundin von Jake Paul oder Model oder sonst etwas beschrieben worden ist, anstatt...
Die Schnellläuferin, ja.
Ja, obwohl sie einen Weltrekord geschafft hat und alles. Mhm. Und sie denken so, hey, deine Leistung sollte doch im Mittelpunkt stehen. Bei den Männern zählt immer nur die Leistung und bei den Frauen wird auf alles reduziert, ja, außer die Leistung. Die Leistung ist etwas, was ganz am Schluss vielleicht erwähnt wird. Aber mhm, ja, die halt nie im Fokus steht. Es ist entweder das Ausschauen oder sie kennt jemanden, ja, so und so.
Das finde ich ganz schlimm und ich finde jetzt aktuell, und das ist so ein Widerspruch, jetzt merken die Athletinnen, okay, in den klassischen Medien kriegen sie die Bühne nicht. Ja. Wir hatten erst heuer wieder 21% der Berichterstattung im Sport sind von Frauen, mhm, ein Fünftel von der gesamten Sportberichterstattung. Das heißt, mit Stichtag 18. März waren sie quasi für den Rest des Jahres unsichtbar. Wahnsinn. Sport hat sie dahingestellt. Jetzt kriegen sie die Bühne in den klassischen Medien nicht. Jetzt haben sie den Weg gefunden. Haha, wir nehmen Social Media her, weil da habe ich natürlich eine grenzenlose Sichtbarkeit. Über Österreich hinweg, international, da kann ich das machen, wie ich will, was ich will. Da kann ich ausschauen, wie ich will. Da kann ich schreiben, was ich will. Da kann ich ja wirklich meine Persönlichkeit freien Lauf lassen. Und wenn es jetzt Athletinnen gibt, die damit Reichweite generieren, nämlich richtig gute, und damit dann auch noch Geld verdienen, dann ist ja der Widerspruch, ja, sie ist ja Influencerin und gar keine Athletin.
Das ist das Nächste.
Und wo ich sage, ja, natürlich ist sie Influencerin, sie ist Athletin, sie macht Weltrekorde oder was auch immer, aber wen beeindruckt das nicht? Entschuldigung, darf man in deinem Podcast
auch? Auf jeden Fall, du darfst alles, hast unschlagbar ehrlich, okay, du darfst da fluchen, zu Recht bei dieser Folge.
Also, natürlich ist sie Influencerin. Sie hat ja einen Einfluss auf die Gesellschaft. Das ist ja das, warum die Leute hinschauen und warum sie das ja auch sehen wollen, warum sie das verfolgen. Und das finde ich ist jetzt gerade ein bisschen so ein Widerspruch, weil jetzt wird das oft so, ja, die Influencerin oder die mit der und der Reichweite, die sie sich wirklich hart aufgebaut hat, weil sie ja notwendig ist, wird dann oft so ins Lächerliche gezogen. Und das, finde ich, ist dann wieder so ein, ja, natürlich kannst du das keinem recht machen. Mhm. Aber deswegen ist umso leibender. Mach einfach, was du willst und das wird leibend. Ja.
Oder vor allem auch, da hat es, glaube ich, auch Sportathletin gegeben, die hat Onlyfans machen müssen, Fotos von sich im Bikini und so, einfach nur, damit sie überhaupt Geld bekommt, um zu den Olympischen Spielen zu fliegen.
Ja.
Das ist so, da denke ich mir auch so, ja, ich verstehe es eh, aber es ist halt ein bisschen unfair.
Ja, ich glaube auch, dass Onlyfans einfach da sehr verrufen ist, in Europa vor allem. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Kontinenten ausschaut, aber in Europa ist es ja sehr verrufen. Mhm. Aber im Grunde ist es ja eigentlich eine Fan-Engagement-Plattform. Also es heißt ja nicht, dass du irgendwelche sexuellen Inhalte machen musst oder dich nackt zeigen musst oder irgendwas in die Richtung. Es ist eigentlich eine Plattform, wo sie ihren Fans quasi was anbieten kann und sei es nur ein Autogramm oder so oder ein Selfie oder was auch immer. Und die Fans zahlen dafür. Also eigentlich ist es ja ein Zahlungsmodell auf Fan-Community-Basis. Mhm. Ist jetzt im Grunde auch nicht so verrufen. Natürlich, dass es einfach die Plattform so einen Ruf hat, ist vielleicht nicht förderlich. Aber im Grunde, es gibt so viele Wege, wie man sich das möglich machen kann und finanzieren kann. Und ich feiere jede Athletin, die den Weg gefunden hat, mit dem sie sich wohlfühlt, dass sie im Endeffekt ihren Sport finanzieren kann, weil das ist nicht einfach.
Und du bietest vor allem halt auch, also ja, nicht nur alles drumherum um Sportmanagement an, sondern speziell wirklich so Coachings für Sponsoring-Akquise, Crowdfunding-Kampagnen, dann die Arbeit überhaupt mit Sportlerinnen an längerfristigen Kooperationen habe ich gesehen, viele finanzielle Unterstützung natürlich, hilfst bei Medienarbeit, was ganz wichtig ist, und natürlich so Management für Projekte für Sportlerinnen. Also alles eigentlich, was man sich so vorstellen kann als Sportmanagerin.
Genau, vielleicht kann man es ein bisschen so zusammenfassen, es ist Management ja was... Oft ist es nicht ganz greifbar für die Leute. Was macht denn eigentlich ein Management?
Voll.
Und ein Management ist ja was sehr Individuelles. Wenn jetzt Athletinnen aus verschiedenen Sportarten herkommen, die werden unterschiedliche Wege einschlagen, würde ich jetzt mal selbstsicher behaupten. Es wird nicht jeder das Gleiche machen. Die einen wollen Keynotes halten vielleicht nebenbei, die anderen wollen Trainingsstunden geben. Die andere hat ein super geniales Projekt, wo sie akut einfach viel Geld braucht und braucht dafür eine Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, dieser generelle Weg, wie finanziere ich mir das alles, da begleite und berate ich. Also wirklich dieser Einstieg, wie schaffe ich es, diese Profikarriere möglich zu machen? Was brauche ich dafür? Mhm. Und das sind ich teile sie mal gern auf in die drei Hauptsäulen. Das ist einerseits die Finanzierung. Also ich muss wissen, wie kann ich mir das alles leisten? Wie positioniere ich mich selber? Also wer möchte ich denn überhaupt sein? Was will ich denn überhaupt machen? irgendjemanden auf Keynotes hinzudrillen, die sich auf der Bühne überhaupt nicht wohlfühlt, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und eben die Sichtbarkeit. Wie baue ich meine eigene mediale Sichtbarkeit auf? Also über Website, Social Media, vielleicht will ich einen eigenen YouTube-Channel machen, was auch immer. Also auch eben die mediale Bühne in den klassischen Medien. Welche JournalistInnen kann ich kontaktieren? Welche Medien passen zu mir? Wo kann ich mich da platzieren? Weil ja Sportberichterstattung durchaus auch mehr sein darf als nur Ergebnisberichterstattung.
Ja, hoffentlich. Zumindest haben wir es versucht.
Ja.
Ja. Ich meine, so Porträts, na, so inspirierend teilweise, wenn man so die Lebensgeschichten hört von gewissen Sportlerinnen. Ja. Da denke ich mir immer, wie hast du das geschafft? Wahnsinn. Das ist unglaublich.
Ja, und ja. Es ist immer wieder schön, dass sie sehen, sie bleiben auf diesem Weg dran. Sie haben einen Traum und komme, was wolle, sie kämpfen dafür. Und das ist was so Schönes. Und das interessiert die Leute ja auch. Die wollen ja wissen, wer steckt da dahinter? Wer ist die Person, die da jetzt irgendwo am Stockerl steht? Also es ist, wenn ich ein Ergebnis habe, das weiß ich noch ganz am Anfang, als ich den Podcast gestartet hatte. Fan Nummer 1 war natürlich meine Mama, eh klar. Und da hatte ich ein Interview mit Selina Egle, der Rennrodlerin. Und ich kannte sie vorher nicht, meine Familie war nie sehr sportaffin, das heißt, sie kannte sie schon gar nicht. Und dann war sie aber plötzlich auf ihrem Schirm. Dann hat sie mir irgendwann mal geschrieben, hey du Kathi, ich habe da die Selina gesehen, ist das nicht die, die bei dir im Podcast war? Na hey, und jedes Jahr aufs Neue, wenn sie irgendwas erreicht, hey schau, die ist jetzt Dritte geworden und so. Und ich so, ja, cool, genau um das geht's. Weil hast du einmal irgendwie die Geschichte dahinter gehört, verbindest du ja auch viel mehr Podestplätze damit oder Erreichungen. Wenn ich irgendwo lese, ja, die ist jetzt der Dritte geworden, schön, gut, aber wer ist sie denn? Also.
Das ist genau das, was mich total geärgert hat bei der klassischen Medienarbeit, damals auch, wo ich noch Tagesgeschäft, Journalismus viel gearbeitet habe. Weil du hast 3-4 Seiten im Sport. Es werden immer die Rapid-Geschichten, die großen Fußballgeschichten natürlich. Selbst wenn der sich nur den Knöchel verstaucht, ist es eine große Geschichte. Und immer wenn man dann mit Sportarten kommt, es ist nicht so, als ob in Sportarten es keine Frauen gibt, weil die Frauen sind überall in die verschiedenen Sportarten. Nur man hört nichts, man sieht nichts, man weiß es einfach gar nicht, weil man nicht drüber berichtet. Und dann komme ich mit einer Geschichte und ich frage so, können wir das bringen? Ja, na, schreib nur rein in die Ergebnisliste, dass sie Zweite geworden ist bei der Weltmeisterschaft oder so. Und ich denke mir so, was bringt das? Genau das ist das, was bringt's? Aber wenn du wirklich mal ein Gefühl hast für einen Menschen, für einen Sportler, wer ist das überhaupt, wenn du mal eine Geschichte gehört hast, dann, wie du schon selber gesagt hast, verbindest du etwas mit ihm, willst du wissen, wie es weitergeht, willst du wissen, wie er es bei der nächsten Olympiade ja schafft und so. Ja, aber diese Möglichkeit bekommen viele Sportlerinnen einfach gar nicht, dass sie überhaupt da einmal ein Porträt bekommen oder einfach mal ihre Geschichte erzählen können.
Ja, voll.
Das ist halt sehr, sehr schade. Es fehlt extrem im klassischen Journalismus, ja.
Ja, und deswegen verstehe ich umso mehr, dass sie auf Social Media zurückgreifen, weil da sehe ich ganz ehrlich, wer sie sind. Also da weiß ich, da kann ich auch die Reise komplett mitverfolgen. Also je offener und je ehrlicher sie auf ihrem Kanal ja auch sind, umso mehr baue ich ja diese Verbindung auf. Und das, was mich ja meistens auch interessiert, ist ja diese Journey. Wird sie schaffen oder nicht? Oder was hat sie denn davor? Oder wow, was hat sie sich jetzt schon wieder für Ziele gesetzt? Wie macht sie das denn jetzt, damit sie das erreicht? Cool, ich wollte auch schon immer mal, weiß nicht, einen Marathon laufen, aber krieg's halt nicht auf die Reihe. Warum schafft die das jetzt so plötzlich? Was hat sie denn gemacht, damit sie das erreicht? Also das sind ja diese Insights, die Leute schon wissen wollen und die sie auch dann binden.
Definitiv, wo sie auch was mitnehmen für sich selbst. Kampfsport ist halt da wieder sehr, sehr spannendes Fach, sagen wir so. Ja, ich habe versucht, viele Artikel, große Geschichten darüber zu schreiben, egal ob Kämpferinnen oder Kämpfer. Und was mir total aufgefallen ist, ist im Kampfsport, die Kämpfer wollen natürlich extrem tough und cool und stark wirken. Mhm. Was dann halt das Problem ist, dass sie viel Fotos posten, wo sie gerade irgendwie einen Cut haben, Blut im Gesicht haben, irgendwie jemanden gerade richtig gut ausnocken, was super cool ist für sie, aber für die Vermarktung total schwierig ist. Also falls gewisse Kämpferinnen das jetzt hören und Kämpfer, es ist nicht immer gut, nur seine starke Seite zu sagen, weil das für die Medien sehr schwer ist, das zu vermarkten. Wenn ich versucht habe, in einem Kampfsportartikel Instagram-Post einzubetten im Online-Artikel, war das extrem schwierig, ein schönes Foto zu finden oder ein schönes Video, was man wirklich verwenden kann, wo du nicht das Gefühl gehabt hast, hey, das schaut zu brutal aus. Das kann man einfach in der 0815-Bevölkerung halt nicht einfach so sagen. Also das ist so etwas, wo ich mir gedacht habe, das sollten vielleicht die Kämpferinnen und Kämpfer, die ja schon ein bisschen beachten.
Und sie haben sicher auch eine andere Seite.
100 pro. Und die ja voll spannend ist, nur sie sagen es nicht.
Ja. Aber, ja. Na, ich finde ja da nämlich vor allem dieses Zusammenspiel ja auch so schön. oder wie bei der Michaela zum Beispiel, eigentlich eine ruhige ist, die ja so sehr konfliktscheu ist und eigentlich gar nie jetzt so irgendwie den Streit oder den Kampf suchen würde, ja, und dann so performt, wenn sie im Ring steht. Also das ist ja auch so eine Diskrepanz, die man total spannend findet, oder ich zumindest finde es total spannend. Und das fand ich ja dann auch schön bei ihr zu beobachten, diese Kaffeeseite, das wieder total ruhige eigentlich und dann die 10 Runden im Ring. Also richtig cool. Ja, traut euch ruhig, eure andere Seite auch zu zeigen.
Oh ja, die ist spannend, finde ich gut. Und es macht ja den Sport dann auch noch ein bisschen sympathischer, wenn man sieht, das sind nicht irgendwelche Hardcore-Typen, die einfach nur auf einen Boxsack reindreschen, sondern wirkliche Menschen, die Kaffee lieben oder gerne in der Natur sein oder, keine Ahnung, Volleyball spielen in der Freizeit, sowas vielleicht.
Ja, ja, oder vielleicht auch, weiß nicht, Familie haben oder so, oder diese Seiten halt mit reinbringen. Oder auch einfach mal gerne ein Buch lesen oder tatsächlich vielleicht auch irgendeine Ausbildung noch machen oder selber Stunden geben. Also die Menschen sind ja immer so facettenreich tatsächlich. Ja. Und die Athletin oder der Athlet zu sein, ist ja nur ein Bruchteil von dieser ganzen Story.
Sagen wir mal, ich wäre jetzt so jemand, ich würde mir jetzt vorstellen, okay, ich möchte Profikämpferin werden, ich möchte gute Kämpfe kriegen, ich möchte Sponsoring kriegen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich rufe die an. Erstgespräch bei dir ist gratis. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal vorbei. Ja. Was machst du mit mir? Was machst du mit einer, sagen wir mal, Kämpferin, die schon ein bisschen Erfahrung hat, zwar keine Kämpfe, aber sie weiß. Sagen wir mal, ich hätte einfach schon so einen Amateurrekord, ein paar Kämpfe und ich würde gerne das wirklich professioneller machen. Wie würdest du mit mir umgehen sozusagen? Was machen wir beim Erstgespräch und dann halt danach?
Step 1, genau, Step 1 wäre das Erstgespräch. Weil ich finde, es muss auch persönlich irgendwie zusammenpassen. Also ich muss ein Gefühl kriegen, okay, wo willst du denn überhaupt hin? Was willst du machen? Wie war dein bisheriger Weg? Vielleicht auch, wer hat dir bisher geholfen? Welche Rolle hat die Familie auch? Wer übernimmt denn welchen Part? Es ist ja ganz oft auch in Familien, dass, weiß nicht, Mama macht Medienarbeit, Papa macht Sponsoring-Akquise, Bruder macht Videoschnitt oder keine Ahnung. Es gibt ja oft auch ein Umfeld, das ja schon sehr gut mithilft. Aber dass man da auch schaut, was kannst du selber denn gut abdecken oder wo brennt denn gerade der Hut? Wo sind von deinem Gefühl her auch einfach diese Needs, die du abgedeckt brauchst? Und dann schauen wir uns wirklich auch einfach im Gespräch mal an, wo willst du hin? Wie darf das Big Picture ausschauen? Also gar nicht nur, im Sport ist echt oft, wenn ich sage, ja, wo willst du hin? Ja, Olympische Spiele. Ja, gut, das ist eine Station quasi auf deiner großen Reise. Was ist denn generell das große Bild? Was spielt noch eine Rolle? Ist es jetzt Familie oder tatsächlich irgendwann mal ausziehen und in einer eigenen Wohnung wohnen? Also was sind so Bereiche, die man auch unbedingt bedenken muss, wenn es um Finanzierung auch einfach geht? Dass wir da auch einfach mal ein Gefühl kriegen, wo stehst du jetzt? Wo willst du hin? Was kannst du jetzt schon gut abdecken? Wo hast du einfach gewissen Bedarf? Und dass man dann auch schaut, okay, passen wir persönlich auch gut zusammen? Betreuung oder auch im Management, einfach da eine Betreuung ist, finde ich, was total Persönliches. Da muss man sich wohlfühlen, da muss man das Gefühl haben, hey, die bringt mich voran, da passt das gut, wie wir miteinander reden, wie wir die Arbeit aufbauen. Der Vibe stimmt einfach und das darf auch von beiden Seiten passen. Ja. Genau, und das würden wir abstecken, dass ich da auch einfach gut einschätzen kann, was kann ich dir anbieten? Ist es jetzt, dass man vereinzelte Stunden auch einfach nur macht, weil du einfach akut gerade 3, 4, 5, 6 Fragen hast? Oder willst du wirklich langfristig begleitet werden? Dass wir langfristig sagen, wir bauen da jetzt sukzessive deine Karriere auf und schauen uns an, wie finanzieren wir das Ganze? Wie wollen wir das Modell um deine Karriere rundherum aufbauen? Wie willst du da Geld verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es da denn auch? Aber was brauchst du auch dafür? Und wie bauen wir dann eben diese Sichtbarkeit und die Positionierung auf? Und das Wichtigste ist immer, dass du dann entscheiden kannst, okay, da fühle ich mich wohl, da habe ich das Gefühl, ich kann dich gut unterstützen, oder eben sagst, na, irgendwie, da funkt es nicht, da kriege ich nicht das, was ich brauche. Also das Ziel ist immer, dass du bestmöglich entscheiden kannst, bringt dich das weiter oder nicht.
Wie ist das dann? Am Anfang hat man selber gar nicht so viel Geld. Kann man sich nicht leisten, wenn man jetzt am Anfang zu dir kommt und jemand sagt, okay, bitte, ich brauche ein Package, unterstütze mich auf alle Bereiche, wie viel wird da dann sozusagen auf dein Konto überwiesen, damit die da weiterkommen? Oder sagst du so, was, wenn du dann nochmal 2 Millionen verdienst, kriege ich 2%?
Oder so. Ja, es ist das langfristig am Anfang, also wenn du eine junge Athletin bist, die da jetzt auch einsteigt und das komplett professionalisieren will, das ist dann in Form dieser Academy. Die Academy, die rennt 3 Jahre und das ist deshalb 3 Jahre und so lang, damit du einfach die maximale Flexibilität hast. Ich weiß, als Athletin hast du Kampfsaison oder bist einfach eingespannt oder bist viel unterwegs. Das heißt, in diesen 3 Jahren hast du einfach die Möglichkeit, das Schritt für Schritt aufzubauen. Das Wichtige ist natürlich, dass du sagst, ja, ich mache das, du wirst auch was machen müssen, aber ich helfe dir dabei, dass du dranbleibst, weil Consistency ist key. Wenn du dir das aufbauen willst, dann wirst du einfach sukzessive dranbleiben müssen. Und in dieser Academy haben wir Check-ins einfach monatlich, dass wir schauen, okay, wie bis vorankommen, wo stehen wir an? Da baue ich gerade auch eine Community auf, dass man sich mit anderen Athletinnen austauschen kann, dass wenn ich Zeit habe, kann ich da zu diesem Call mal dazukommen, das ist auch einmal im Monat. Und da sind auch wirklich sämtliche Bereiche mit drin, da hole ich andere Expertinnen mit an Bord, sei es jetzt Sponsoringrecht, Vertragsrecht oder wie gehe ich da bei Influencer-Marketing um, wenn ich Social-Media-Kooperationen habe. Also ich sage da schon noch immer gern, Vorsicht bei einem Management, das weiß auch nicht alles, aber wenn ich smart bin, hole ich mir ja natürlich die Expertise ins Haus und das schaue ich, dass in dieser Academy alles drinnen ist, was du für deine Karriere brauchst. Diese 3 Jahre kosten 3.500 Euro. Das ist ein Fixbetrag, den wirst du am Anfang auch investieren müssen, wenn du das machen willst, aber du hast natürlich diese langfristige Begleitung, dass du was aufbauen kannst. Und das Ziel ist natürlich, dass wir dann ein fertiges System haben, wo du deine Karriere finanzieren kannst.
Das ist eigentlich richtig cool.
Und natürlich dann kann es natürlich auch sein, dass du, wenn du Kooperationen hast, größere Deals hast oder auch einfach dann mich als Managerin ins Boot holst, wenn es darum geht, hey, ich habe da jetzt große Verträge, wie kann ich da verhandeln, auf was muss ich aufpassen, dass die Academy zwar abgeschlossen ist, aber wir sagen, hey, wir führen das weiter, ich unterstütze dich bei deinen Kooperationen. Das wäre quasi die Managementvertragsbasis, wie man es oft kennt. Das ist ja rein auf Vermittlungsprovision. Das ist dann bei diesen Verträgen, wenn man die gemeinsam abschließt.
Ich finde das nicht einmal so viel, ehrlich gesagt. Für das, was da eigentlich Arbeit drin steckt. Und ja, weil du musst ja wirklich viel Zeit nehmen für das Ganze. Ich finde das, also 3.500 in 3 Jahren, finde ich gar nicht schlimm. Erschüttert mich gar nicht. Ich habe mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, es war mir da auch wichtig. Es ist einfach, es ist für mich schon noch eine Herausforderung gewesen, wie bepreist man auch ein Angebot, wo ich sage, ich stecke viel Herzblut und viel Expertise und da muss ja auch viel drin sein, da will ich, dass das ideal für die Athletinnen passt, aber es ist natürlich schon noch eine Zielgruppe, die gerade damit ja auch am Anfang oft zu strugglen hat. Mhm. Wie finde ich Kooperationen? Ich habe keine Reichweite, wie baue ich das Ganze auf? Es ist halt schon auch für viele schwierig, aber Expertise kostet Geld. Entweder ich lagere es aus und zahle irgendwo was oder ich brauche ewig lang und zahle drauf, weil ich Zeit und Ressourcen verschwende. Und da muss man für sich halt schon noch entscheiden, okay, investiere ich das jetzt mal und mache es gescheit oder lass einfach schleifen. Und ich sage schon auch, je früher ich da anfange, wenn ich weiß, dass ich das einschlagen will, je früher ich da anfange, mir da was zu überlegen und das aufzubauen, umso einfacher geht es dann hinten raus.
Ja, der Anfang ist wirklich schwer, vor allem bis man einen Überblick hat, was man überhaupt alles braucht und das Networken und alles. Und wenn man dann schon sozusagen ein Cheat-Sheet hat wie die, wo du schon alles vorgefertigt hast und warst, hey, da kenne ich jemanden für Interviews oder hey, wir sollten mit dir Fernsehinterviews machen, weil das kommt sicher gut an. Du kennst ja jeden aus der Branche, du hast Kontakte, das ist ja ein großer, großer Vorteil. Ja.
Ja, und ich teile da auch wirklich halt sehr gerne. Also ich habe schon auch wirklich diesen Andrang, hey, machen wir das gemeinsam. Wenn du Lust hast, das zu machen, dann machen wir das möglich. Einen Weg wird es immer geben. Vielleicht wird der Weg hart, vielleicht wird er irgendwie Umwege haben, vielleicht wird er super anstrengend, aber wir machen es möglich. Und dafür braucht man einfach andere Leute. Und sei es, dass ich von anderen Athletinnen mir was abschaue, wie sie das machen oder da mir Erfahrungen ins Boot hole oder halt auch wen habe, wo ich sage, hey du, ich brauche das und das, kennst du, wen kannst du mir da helfen? Ja, na liebend gerne. Also dann teilt man doch auch, weil dann kommen wir alle besser voran. Aber dafür muss ich halt schon noch wissen, was ich denn brauche. Also ja, oft ja. Ist es schon noch der Gedanke, ich melde mich beim Management, weil die haben die Kontakte zu den Firmen und dann kommen die Kooperationen. Aber ich brauche schon ein gutes Angebot, dass Kooperationen auch zustande kommen. Ich muss mir schon klar sein darüber, was will ich geben, was ist denn auch mein Mehrwert, was haben denn auch die Unternehmen davon, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Und dann kann man natürlich entsprechend verknüpfen.
Was wünschst du dir so mit deiner Zusammenarbeit mit Sportlerinnen und vor allem Kampfsportlerinnen?
Ich darf mir was wünschen.
Ja, jetzt hast du Möglichkeit. Ostergeschenk.
Ich wünsche mir, dass sie nicht den Glauben verlieren, dass sie das machen können. Also ich würde mir wünschen, dass so viele Athletinnen einfach den Weg einschlagen, wenn sie das sportliche Potenzial haben, wenn sie sehen, da geht was, dann traut es euch und macht's es. Ich bin da, ich gehe mit. Wohin auch immer. Ja, ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass sie sich da einfach trauen, dass sie einfach da wirklich aus dem Umfeld auch diese Bestärkung haben, do it. Sie müssen schon noch was machen, also das finde ich schon, das muss man schon noch immer wieder betonen. Ich lager nicht aus und lehne mich dann zurück. Ich meine, tun sie eh nicht, weil sie sind im Leistungssport. Aber es braucht auch in diesem strukturellen Part einfach ein gewisses Commitment. Und dann können richtig geniale Sachen entstehen.
Was wünschst du dir für deine Arbeit für die Zukunft und für deine Agentur und den Podcast?
Dass sie gut weiter bestehen.
Mit vielen Kampfsportlerinnen
im Podcast? Ja, mit vielen Kampfsportlerinnen, genau. Ich würde mir wünschen für die Agentur, ja, dass ich die Zielgruppe so gut verstanden habe, dass ich sie da auch wirklich abholen kann, dass wir da einfach gemeinsam vorankommen, dass das Arbeitsfeld so vielfältig wie es jetzt ist, auch vielfältig bleibt. Ich würde schon auch gern im Team auch einfach wachsen, weil ich habe vieles an Ideen. Ich habe schon noch einiges im Petto, wo ich mir denke, das könnte den Athletinnen auch noch weiterhelfen. Aber ich bin immer noch eine One-Woman-Show mit einer Medienassistenz. Da sind einfach auch meine Kapazitäten begrenzt. Da glaube ich, wird schon noch viel gehen, wenn man im Team auch einfach noch ein bisschen wächst. Und es einfach schön ist, wenn man zusammen an einer Sache arbeitet. Ja, ich glaube, das habe ich mich eh schon, habe mir schon genug gewünscht.
Kannst dich nie genug wünschen. Ja, das sind sehr schöne Wünsche auf jeden Fall.
Ja, und dass sie halt schon auch, dass die Athletinnen diese Bühne auch nutzen wollen. Weil, also gerade wenn man den Podcast machen, und du wirst es ja auch wissen, man kann auch einfach nur diese Bühne zur Verfügung stellen und Anfragen schicken und schauen, dass die Staffeln sich möglichst gut zusammensetzen. Aber die Athletinnen, sofern es halt gut in den Zeitplan passt, müssen sich schon auch diese Bühne nutzen wollen.
Ja.
Und das würde ich mir wünschen, dass das auch bestehen bleibt, dass sie da auch bereit sind, ihre Geschichte zu teilen, weil oft fragt man sich, wollen die Leute das wirklich hören und soll ich das wirklich teilen? Ich sage, ja, die Leute wollen es hören. Die interessiert das, was Athletinnen und Athleten machen und was Kampfsportlerinnen machen. Ja, nehmt euch die Bühne.
Du unterstützt sie dabei und gibst ihnen eine Plattform und hilfst vor allem Leistungssportlerinnen. Ja, eigentlich das einzige Sportmanagement, was speziell nur Leistungssportlerinnen halt betreut. Finde ich auch richtig cool, dass es mal etwas gibt, was nur für Frauen ist. Sonst ist immer so ein bisschen Männerdomäne da und Frauen ja. Müssen anklopfen und betteln und bitten. Aber du hast gleich gesagt, wir machen es nur für Frauen. Das fand ich sehr, sehr cool, wirklich.
Ich setze mich jetzt in die Nische, die von allen als wirtschaftlich nicht rentabel angesehen wird. Ich zeige euch jetzt, dass das anders geht. Ja, es ist ja auch das, dass gerade Athletinnen, gerade am Anfang, ja für ein klassisches Management, wie viele Management ja derzeit laufen, wirtschaftlich nicht rentabel sind und dadurch ein bisschen durch den Rost fallen. Und das finde ich unfair und unnötig. Dann zeige ihnen halt, wie es geht, damit es wirtschaftlich rentabel wird für ein Management. Und deswegen ja auch dieser Schritt zu dieser Academy hin. Dieses, hey, bau mal das auf. Vielleicht kannst du ja urviel davon eh schon selber abdecken, weil es dir leicht fällt oder weil du es aus dem Ärmel schütteln kannst. Vielleicht brauchst du ja gar kein Management. Vielleicht bist du strukturiert und vernetzt genug, aber schau halt mal genauer hin. Also das war schon auch ein bisschen der Gedanke dahinter, ja.
Brauchen wir auf jeden Fall. Also es gibt immer etwas, was man übersieht oder an das man gerade nicht denkt. Weil man so fokussiert ist auf sein eigentliches Ziel und das ist ja sportliche Leistung und Wettkampf.
Voll.
Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir haben hoffentlich das Wichtigste abgedeckt. Vielleicht sind ein paar Kämpferinnen draußen und andere Sportlerinnen, die sich denken, hey, urspannend, super cool, ich melde mich mal bei dir und schau mal, was man im Management so machen kann. Ja, ich hoffe, es hat allen was gebracht und die letzten Sätze kehren dir und auf jeden Fall danke für deine Zeit und dass du uns das alles erklärt und erzählt hast.
Ja, ich danke dir. Danke für diese Bühne. Und ja, das Angebot steht. Also ein Erstgespräch ist unverbindlich, kostenfrei. Jede Athletin, die das Gefühl hat, es ist eine Frage offen geblieben, bitte gerne melden. Also da gibt es nichts zu verlieren. Ich nehme gern die Zeit und zur Not haben wir halt eine halbe Stunde quatscht und die Wege trennen sich wieder. Ich denke mir immer, ja, warum nicht die Chance nutzen, wenn ich das Gefühl habe, es sind erstens Fragen offen geblieben oder es ist tatsächlich was, wo ich sage, hey, da würde ich gern was machen. Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja mit LeMove oder mit mir. Also wirklich gerne melden. Danke für die Bühne. Viel Erfolg weiterhin für deinen Podcast.
Dankeschön, dir auch.
Ich höre weiterhin rein, weil ich finde es eh auch immer wieder spannender, mehr in den Kampfsport einzutauchen.
Finde ja, das sah super Sport aus.
Ja, kann man immer brauchen. Danke dir.
Das war Podcast-Folge 256 mit der Gründerin von Le Move, einem Management für Leistungssportlerinnen, von und mit Katharina Leder. Auf ihrer Webseite lemove.at findet ihr alle Informationen zum Sportmanagement und ihren Services sowie der Academy. Außerdem findet ihr auf ihrem Instagram-Account le.move.official alle Informationen zu aktuellen Podcast-Folgen, tolle Geschichten und Ergebnisse von Leistungssportlerinnen und ganz, ganz viele Informationen zur Arbeit von Katharina Leder. Wir wünschen ihr für ihre weitere Arbeit natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und ich wünsche euch wie immer einen super Start in diese Woche, viel Motivation beim Abtrainieren der Osterjause und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.